Die FDP hat bei der Bundestagswahl einen großen Wahlerfolg gelandet. Und jetzt kann liberale Politik gemacht werden. Und genau in diesem Augenblick verlässt eine liberale Führungskraft die Liberalen. Nämlich Katja Suding, die ich sehr herzlich begrüße bei mir.
Guten Tag.
Das können Sie sich doch nicht im Ernst ausgedacht haben, genau zu diesem Zeitpunkt jetzt die Politik, die aktive Politik zu verlassen.
Ich habe ja schon vor einem Jahr die Entscheidung getroffen, dass ich nicht wieder für den Deutschen Bundestag kandidiere. Allerdings auch damals schon in dem Wissen und eigentlich auch in der Hoffnung, dass nach der Bundestagswahl wir wieder sondieren werden und dass diese Gespräche dann anders als 2017 dann hoffentlich auch in eine Regierungsbeteiligung der Freien Demokraten münden werden. Also das habe ich unabhängig davon getroffen. Aber ich wünsche meinen Parteifreundinnen und Freunden natürlich ganz viel Erfolg und fieber da auch extrem mit, wahrscheinlich wie wir alle. Und ja, wünsche mir natürlich, dass es jetzt endlich soweit ist.
Wir sind in Berlin und nicht weit vom Reichstag. Und da müssen Sie ja jedes Mal jetzt drauf gucken und sagen, meine Güte, was habe ich für Gefühle, wenn ich weiß, dass ich da jetzt nicht mehr zur Fraktion bald gehöre.
Ja, es ist so eine Mischung aus, oh mein Gott, gut, dass ich es nicht mehr machen muss, aber auch eine ganz große Dankbarkeit, dass ich es 4 Jahre machen durfte. Ich habe einen ganz großen Respekt und Demut vor der Aufgabe, habe ich auch die ganze Zeit gehabt. Also ich weiß immer noch, wenn ich dann zu den Abstimmungen lief, durch die Gänge, das ist schon, ich fand es immer wirklich was ganz Besonderes. Es ist kein Job wie jeder andere und bin froh, dass ich das machen durfte. Aber jetzt ist einfach für mich ganz klar Zeit für was anderes. Deswegen ist der Zeitpunkt perfekt für mich, jetzt auszusteigen.
Wir müssen noch mal darüber reden, wie man das verbinden kann mit einem Privatleben, was manchmal sehr, sehr schwierig ist. Das haben Sie immer wieder gesagt. Aber zunächst mal die Frage, wenn jetzt eine neue Regierung gebildet wird, wenn man Grundsätze miteinander vereinbaren muss, Grundsätze, die ja eine Partei ausmachen. Sie haben ja 2017 sozusagen mit auf dem Balkon gestanden. Sie waren bei der Vermittler- und Gruppe von FDP-Mitgliedern, die dort verhandelt haben. Was ist das für eine Stimmung gewesen?
Oh, das waren 5 wirklich sehr sonderbare Wochen. Also ich habe das so empfunden, als man ist komplett aus dem Leben herausgerissen, ist von morgens früh bis abends spät da in der parlamentarischen Gesellschaft unterwegs, sieht natürlich auch fast tagtäglich dieselben Leute und behandelt immer wieder die gleichen Themen und merkt, dass es dann irgendwie doch nicht so richtig vorwärts ging. Also die Verhandlungen waren aus meiner Sicht von Anfang an nicht gut angelegt. Sie waren auch falsch angelegt, sodass eigentlich vom ersten Tag an schon.
Aber wer hat die falsch angelegt?
Ja, darüber kann man jetzt im Nachhinein immer reden. Ich habe da auch meine Vermutungen und ich kann mir nur sagen, dass ich, so wie ich das jetzt wahrnehme, dass ich glaube, dass es deutlich besser angelegt ist. Es ist aus meiner Sicht absolut richtig und wirklich unerlässlich, dass die, das sind ja 3 nicht komplett unterschiedlich große Partner, aber es gibt die SPD, die doch ein Stück mehr Prozente bekommen hat als die beiden kleineren Parteien, die FDP und die Grünen, dass die FDP und die Grünen sich jetzt so gut zusammentun und erstmal für sich ausloten, was los ist, um dann auch ein gutes Gegengewicht gegenüber den Sozialdemokraten und Olaf Scholz zu bilden. Und gerade auch, weil es ja zwischen FDP und Grünen auch nicht ganz einfach ist, also die beiden Parteien haben einfach ein fundamental unterschiedliches Staatsverständnis. Und da ist es gut, wenn man vorher so ein bisschen auslotet und auch mal guckt und sich kennenlernt und feststellt, wo auch die Knackpunkte für jeden sind. Am Ende ist ja klar, eine Koalition funktioniert nur dann, wenn jeder der beteiligten Partner auch etwas mit nach Hause bringen kann, was er seiner Anhängerschaft auch präsentieren kann. Alle sind gewählt worden in der Hoffnung, dass sie bestimmte Inhalte durchsetzen. Und da ist auch klar, dass jeder da auch liefern muss. Anders kann eine Koalition über 4 Jahre nicht funktionieren.
Aber wie haben Sie sich gefühlt an diesen entscheidenden Tagen, die dann auf dem Balkon geendet sind, beziehungsweise unten, als Lindner verkündete, da machen wir nicht mit. Kommen da, sagen wir mal, persönliche, emotionale Dinge raus, die auch wichtig sind für solche Verhandlungen? Oder sitzt man da ganz starr und geht Punkt für Punkt durch?
Ja, das war nicht 5 Wochen gleich. Also man hat es ja erst so probiert, dann hat man es so probiert. Also es war ja nicht, dass das irgendwie einen Plan gehabt hätte und man nach 5 Wochen festgestellt hätte, jetzt funktioniert er nicht. Also so war es ja tatsächlich nicht. Es war auch nicht so, dass Christian Lindner sich dahingestellt hat und verkündet hat, dass wir nicht weitergehen. Das ist ja, wir haben ja 5 Wochen immer wieder aus unseren Verhandlungsgruppen, in denen wir tätig gewesen sind, zurückgemeldet, überlegt, was machen wir. Und die Entscheidung, aus den Gesprächen auszusteigen, sie für gescheitert zu erklären, die haben wir alle gemeinsam als Sondierungsteam getroffen, und zwar einstimmig. Es war ja keine einsame Entscheidung. Und das war natürlich unglaublich schade auf der einen Seite. Sie setzen sich nicht 5 Wochen intensiv da zusammen, weil sie es am Ende scheitern lassen wollen. Wir wollten ja regieren, wir hatten ja wirklich Lust darauf und wir wollten etwas bewegen. Und dass es dann am Ende nicht gelungen ist, das ist natürlich auch schade. Und das ist ein Scheitern, was man da sich erstmal eingestehen muss.
Wie viel macht da persönliche Beziehung aus? Man kennt sich ja aus dem Bundestag. Trotzdem ist das ja eine andere Situation, so eng beieinander zu sitzen und dann auch zu gucken, wie kommt man zu einem Kompromiss, zu einer Lösung, aber andererseits auch ohne die Grundsätze einer Partei zu verlassen.
Also Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Und es war ja eben nicht so, dass sich insbesondere auch die Grünen und die Freien Demokraten gekannt hätten. Wir waren ja, erinnern uns, 2013 bis 2017 gar nicht mit einer Fraktion im Deutschen Bundestag vertreten. Das heißt, die Gesprächskanäle, die wir eigentlich gebraucht hätten, die waren gar nicht da. Wir haben daraus ja gelernt. Wir haben dann ja 2017, als wir zurück waren mit einer Fraktion im Bundestag, dann ja auch eine Gruppe aufgebaut von eher jüngeren Abgeordneten der Grünen und auch der Freien Demokraten. Ich war selber mit dabei, die sich eng ausgetauscht haben und versucht haben, sich einmal kennenzulernen, ein persönliches Vertrauensverhältnis aufzubauen, aber auch so ein bisschen hinter die Kulissen der Programmatik zu gucken, einmal zu verstehen, warum vertretet ihr eigentlich dieses und jenes und was heißt das eigentlich in eurer Partei? Wo sind da rote Linien? Wie sieht das eigentlich aus? Und dieses tiefere Verständnis für den anderen zu haben, gegenseitig, das ist ganz, ganz wichtig und zentral in so Koalitionsverhandlungen, die dann am Ende in einer stabilen Regierung münden sollen.
Nach der Wahl hat man ja als ersten Eindruck den gehabt, dass man sagte, naja, aber die FDP, die Liberalen mit den Grünen, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren. Wenn sie mit jungen Grünen zusammen gewesen sind, wo sind sie denn zusammengekommen und wo waren Dinge, wo man gesagt hat, nee, das kriegen wir nicht zusammen?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Also wir haben ja zum Beispiel in der abgelaufenen Legislaturperiode das Grundgesetz nochmal verändert. Das haben, da waren ja Grüne und Liberale beteiligt. Und da ging es nicht nur, aber im Wesentlichen auch um Bildung, um den Bildungsföderalismus.
Das ist ihr auch Hauptthema.
Was auch mein Thema ist und auch mir ein persönliches Anliegen, dass wir unseren Bildungsföderalismus modernisieren. Und da hat sich es auch schon gezeigt, dass es ganz wichtig ist, dass wir, und so haben wir es auch gemacht, zuerst mit den Grünen mal gesprochen haben und geguckt haben, wo sind denn die Punkte, wo wir gleich ticken. Und die gibt es im Bereich Reform des Bildungsföderalismus durchaus. Und mit diesen Punkten sind wir dann der Großen Koalition gegenübergetreten und haben dann auch, dadurch, dass wir natürlich einen größeren Druck auch aufbauen konnten durch die zwei Partner, die sich da auch nicht haben auseinanderdividieren lassen, da auch aus meiner Sicht deutlich mehr erreichen können, als wir das jeder getrennt marschierend hätten erreichen können.
Warum sind Sie eigentlich in die Politik gegangen? Wenn man so ein paar biografische Notizen gelesen hat, dann heißt das quasi katholisches Elternhaus, eine eher konservative Familienumgebung. Dann haben Sie irgendwann ein Jahr in den USA verbracht, in Utah, sind also mal aus dem Elternhaus rausgekommen in die große weite Welt. Hamburg war immer Ihr Ziel, da wollten Sie immer hin. Dann haben Sie studiert, Sie haben Marketing und Kommunikation studiert, was für die Politik sicherlich nicht unpraktisch ist. Aber warum dann der Einstieg in die Politik?
Also Freie Demokratin, glaube ich, bin ich immer schon gewesen. Zuerst gar nicht mit dem Parteibuch im Hintergrund, sondern ich bin einfach ein unglaublich freiheitsliebender Mensch. Ich bin einfach zutiefst davon überzeugt, dass Menschen in der Lage sind, freiheitlich zu handeln, dass man ihnen auch die Verantwortung gegeben kann, frei zu handeln. Und dass das nicht bedeutet, dass sie da einfach irgendwas machen und das Recht des Stärkeren gilt, sondern dass Menschen sehr wohl auch ihre Freiheit sehr bewusst und sehr, sehr verantwortungsvoll und auch im Sinne des Miteinanders und der Gesellschaft einsetzen. Und diese Freiheit ist aus meiner Sicht notwendig, damit eine Gesellschaft sich überhaupt entwickeln kann. Also man kennt das aus der Kindererziehung. Wenn ich ein Kind klein halte, wenn ich ihm möglichst wenig Spielraum gebe, ihm immer nur Regeln gebe, weil ich ihm signalisiere, dass es sowieso nur Mist baut oder es nicht in der Lage ist, dann entwickelt sich ein Kind auch nicht. Also in der Kindererziehung ist uns allen das klar, aber in der Gesellschaft, in der Politik handeln wir da oft anders. Dann nehmen wir an, dass das Menschen entweder hilfsbedürftig sind oder böse und dass man sie irgendwie reglementieren müsste. Ich glaube das einfach nicht. Mein Menschenbild ist einfach so, dass man Menschen durchaus etwas zutrauen kann und Menschen da damit wachsen und damit auch eine Gesellschaft wächst. Also das ist mein Grundprinzip und das habe ich einfach bei den Freien Demokraten am ehesten verwirklicht gesehen. Und das war der Grund, warum ich dann auch eingestiegen bin.
Und das ging ja mit so einem Raketenstart. Also Sie sind ja unglaublich schnell in die höchsten Gremien aufgestiegen, dann in den Bundestag gekommen. Stellvertretende Parteichefin, das sind ja unglaublich schnelle Entwicklungen Ihrer Karriere gewesen. Wie verkraftet man das denn? Man ist plötzlich im Blickpunkt auch der Öffentlichkeit. Sie haben gesagt, das ist ganz schön schwierig, immer sozusagen eine Person zu sein des öffentlichen Lebens. Das ist nicht immer so angenehm. Das ging ja rasant in die Höhe.
Ja, das waren einfach damals die Umstände, als in Hamburg die erste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene platzte, nachdem Ole von Beust nicht mehr Bürgermeister war und das einfach nicht mehr funktioniert hatte, ging das sehr rasant, sehr überraschend für alle. Und dann gab es einen kurzen Wahlkampf und nach diesem kurzen Wahlkampf war ich auf einmal Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft, das ist das Landesparlament in Hamburg und dann auch gleich Fraktionsvorsitzende, also ohne parlamentarische Erfahrung. Das war tatsächlich etwas schwierig. Und
Euphorie? Ist man da begeistert über sich selber?
Dazu haben Sie gar keine Zeit. Also ich hatte dazu keine Zeit, irgendwie euphorisch oder begeistert zu sein. Also dieser Wahlkampf war schon eine unglaubliche Herausforderung, hatte ich ja auch noch nie gemacht. Der hatte ein mörder-mediales Interesse, nicht nur aus Hamburg. Das war damals die Zeit oder die letzten Monate von Guido Westerwelle als Parteivorsitzender. Deswegen hatte das auch nochmal einen bundespolitischen Fokus und ich kannte das ja überhaupt nicht. Für mich war das alles neu. Und das war in der Tat schwierig für mich, mich daran zu gewöhnen, fortan in der Öffentlichkeit zu sein, immer irgendwie im Fokus, immer überlegen zu müssen, was sagt man, viel Interesse an mir als Person, auch an meinem Privatleben. Dann immer natürlich unter Beobachtung, wann macht sie den großen Fehler, was ist da los. Also ich fand das schon schwierig. Und dann kam ich in einen Job, von dem ich ja mal ehrlicherweise auch keine Ahnung hatte. Ich wusste ja gar nicht, wie Parlamente funktionieren, wie Fraktionen funktionieren. Ich musste das ja ganz, ganz schnell lernen. So, und das, ich fand es schwierig, ja. Aber ich habe es dann irgendwie auch hingekriegt und es waren auch natürlich tolle Zeiten dabei. Und ich habe dann ja auch freiwillig entschieden, wieder zu kandidieren in Hamburg, dann auch für den Bundestag zu kandidieren, den stellvertretenden Parteivorsitz zu übernehmen. Dazu hat mich ja keiner gezwungen. Das habe ich alles freiwillig gemacht und das war auch lange Jahre gut. Bis ich dann aber für mich festgestellt habe, und das ist auch ein Prozess gewesen, der natürlich über Monate oder Jahre sogar lief, dass ich noch mal was anderes machen möchte in meinem Leben. Und dann habe ich ja auch sehr für viele überraschend im letzten Jahr erklärt, auszusteigen.
Sie haben gesagt, in der Politik haben Sie Abgründe kennengelernt. Was sind das für Abgründe?
Also ich war ja vorher schon auch in der Wirtschaft unterwegs, in vielen Agenturen, auch in Unternehmen tätig. Also das, wie es Parteifreunde schaffen, sich untereinander zu bekriegen und welche perfiden Methoden da angewandt werden und wie beharrlich man da ist, das hat mich teilweise schon wirklich überrascht, entsetzt und das hat mir auch echt zugesetzt, muss ich sagen.
Was ist das genau? Ist das das Gefühl, man kann nicht vertrauen zum Beispiel Personen?
Ja, das habe ich mir abgewöhnt, Menschen zu vertrauen. Ja, es gibt Menschen, denen vertraue ich, aber das sind sehr, 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 sehr wenige. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich habe mich daran gewöhnt, immer mit dem Schlimmsten auch zu rechnen, weil das ist auch oft genug eingetreten. Das ist ein raues Pflaster, was natürlich auch mit der Struktur von Parteien zusammenliegt. Da haben sie eben, anders als in Unternehmen oder in anderen Gebilden, da gibt es keine Hierarchien. Da kann, selbst als ich war ja am Ende in Hamburg Parteichefin, im Bund stellvertretende Parteivorsitzende, da haben sie nicht einfach die Möglichkeit zu sagen, was die Parteimitglieder oder auch nur die Mitglieder der Gremien zu tun haben. Das sind alles Menschen, die können komplett autonom entscheiden und da müssen sie einfach mit einer natürlichen Autorität agieren. Und die kann man im Guten einsetzen, die kann man aber auch im Schlechten einsetzen.
Also eben nicht wie in einem Unternehmen, wo Sie sagen, das an Arbeitsqualität, was ich von Ihnen oder von dir erlebt habe, ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da müssen wir jetzt eine neue Lösung finden. Das geht in der Partei so nicht.
So einfach ist das nicht, weil die Menschen sind ja von Parteitagen oder auch von Mitgliederversammlungen gewählt. Und da können Sie natürlich als Parteichefin nicht einfach sagen, jetzt haben wir gemerkt, dass unsere Zusammenarbeit nicht funktioniert, jetzt beenden wir das mal. Also diese Möglichkeit haben Sie nicht. Also müssen Sie irgendwie mit der Situation klarkommen.
Und wie sind Sie da emotional mit klargekommen? Das waren ja sicherlich Leute, die Sie unter anderen positiven Umständen kennengelernt haben, in der Parteiarbeit. Und plötzlich hat das nicht mehr funktioniert. Man hat sie hintergangen, man hat ist unfair mit ihnen umgegangen. Wie sind Sie emotional damit zurechtgekommen?
Ich habe mich da einfach rausgezogen. Ich bin in die Kämpfe einfach nicht mehr eingestiegen. Also wenn jemand mit mir kämpfen will, setzt das ja immer voraus, dass ich bereit bin, in diesen Kampf zu gehen. Und ich habe am Ende einfach vermieden, in diese Kämpfe zu gehen, sondern habe mein eigenes Ding gemacht. So, ich habe mir einfach ein anderes Feld gesucht, auf dem ich wirken konnte.
Sie haben ja mal geboxt. Das war keine Hilfe dafür.
Ja, ich habe das ja auch mal gesagt. Das ist etwas, was man sicherlich in der Politik braucht, auch austeilen zu können, auch einstecken zu können. Braucht man ja beides beim Boxen. Und eine Zeit lang ging das auch. Auch das ist einer der Gründe, warum ich Politik nicht mehr machen möchte, weil ich beides nicht mehr möchte. Ich bin einfach nicht mehr bereit, auszuteilen und auch nicht mehr einzustecken. Ich will das einfach nicht mehr.
Wie viel an Vertrauen in Menschen haben Sie da verloren?
Ach, das ist jetzt zu dramatisch.
Naja, aber Sie lernen jemanden kennen, der ist möglicherweise auch jemand, der sich fair verhält und irgendwann versucht, Ihnen vors Schienbein zu treten.
Ja, also ich glaube nicht, dass ich den Glauben in die Menschen verloren habe. Das ist mir bestimmt nicht passiert, sondern ich habe da sicherlich eine gewisse Distanz. Ich habe viel erlebt, ich habe viel erfahren, vielleicht mehr als viele andere, das hier in ihrem ganzen Leben tun werden. Aber trotzdem begegne ich Menschen jetzt nicht anders oder dass ich denke, oh, was könnte da sein? Also ich verlasse mich da immer noch auf mein Gespür. Ich glaube, ich merke sehr schnell, wo ich an der richtigen Stelle bin und wo nicht. Und bin da einfach ganz bei mir. Das ist sicherlich auch, was ich in der Politik gelernt habe, einfach mehr bei mir zu sein.
Wie sind Sie privat damit zurechtgekommen? Das ist ein absoluter Stressjob, Politik.
Ja.
Jeder, der so mal ein bisschen davon kennengelernt hat, der einen Politiker möglicherweise auch kennt, versteht irgendwann, das ist nichts Lustiges, was man da macht. Sie haben zwei Söhne, die sind inzwischen erwachsen, die waren damals noch kleiner. Wie erklären Sie da abends, ich komme leider doch noch nicht, ich habe noch eine Sitzung, ich habe noch dies, ich habe noch jenes?
Ja, das ist hart, also gerade für Politiker mit kleinen Kindern, das habe ich auch im Bundestag immer wieder erlebt, wo ja noch mal anders als im Landesparlament noch viel längere Fahrzeiten, oft längere Abwesenheiten. So eine Sitzungswoche sind ja schon einige Tage. Manchmal sind dann mehrere hintereinander stattfinden. Das ist schon hart, so lange von der Familie getrennt zu sein. Und selbst wenn man am Wochenende nach Hause kommt, ist das ja nicht so, als wenn man frei hätte, sondern da warten dann ja wieder die Termine aus dem Wahlkreis. Das ist schon ein Opfer, was man bringt. Es ist auch, und das habe ich auch mal mit Erschrecken festgestellt, man gewöhnt sich an Dinge, die für Menschen, die nicht in der Politik sind, die im Freundeskreis oder im Familienkreis oder in der Partnerschaft da sind, auch teilweise wirklich absurd, wie man auch am Wochenende in Beschlag genommen wird, wie selbstverständlich man am Abend noch von Journalisten angerufen wird oder wie selbstverständlich die Partei oder auch Vereine, Verbände erwarten, dass man am Wochenende, am Abend Präsenz zeigt. Also das ist schon teilweise ein bisschen verrückt, die Anforderungen, die an so einen Politiker gestellt werden. Da ist man manchmal schon so ein bisschen freiwillig.
Fühlt man sich da so ein bisschen hin und her gerissen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Söhne sich nicht beschwert haben, wenn sie gesagt haben, nee, ich muss jetzt noch mal weg.
Ja, die hatten ja auch, die Kinder haben einen Vater und der war da. Und gut, es gibt auch so viele andere Familien, wo ein Elternteil viel arbeitet und das funktioniert dann irgendwie. Und ich habe mir schon die wenigen Stunden, die dann da waren, auch für die Kinder Zeit genommen, sodass die mich schon auch permanent gesehen haben. Also die haben schon über all die Jahre immer auch einen engen Kontakt zu mir gehabt. Ich selber bin da, glaube ich, am meisten unter die Räder gekommen. Weil wenn Sie sehr viel Politik machen, viele, viele, viele Stunden, dann die wenige Freizeit Ihren Kindern widmen, zu Recht, dann bleibt für Sie selber nichts mehr übrig.
Bleibt ganz, ganz viel von Privatleben zurück. Und man muss irgendwie sehen, wie man da zurechtkommt, sagen viele. Das ist aber für eine Mutter noch mal eine besondere Belastung. Wie sind Sie denn als Mutter und als Frau damit zurechtgekommen?
Ja, ich habe ja keinen Vergleich. Ich weiß ja nicht, wie das für einen Vater wäre. Also ich erlebe genauso auch von Kollegen, die Väter sind, dass die das genauso schmerzt, wie das Kolleginnen, die Mütter sind, schmerzt. Zu erleben, wie die Kinder, gerade wenn auch die Rückmeldungen kommen, Papi, Mami, gehst du schon wieder weg, wann kommst du wieder? Ich glaube, das ist für Eltern per se schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Unterschied ist, was Männer und Frauen angeht.
Es ist sehr viel in den letzten Jahren darüber diskutiert worden, dass es viel zu wenig Frauen im Bundestag zum Beispiel gibt, in der Politik insgesamt gibt. Wenn man sich so Zahlen anschaut, dann sind das in Deutschland 30% ungefähr der Abgeordneten. In Frankreich ist das ein viel höherer Anteil, der liegt fast bei 50%. Macron hat im Zusammenhang mit der République en Marche sehr, sehr viele Frauen motiviert, in die Politik zu gehen. Was machen wir denn da falsch? Oder was läuft denn da falsch, damit nicht mehr Frauen in der Politik sind?
Also wenn man sich mal so Studien anguckt, dann scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen Frauen in der Erwerbsbevölkerung und auch den Aufstiegsmöglichkeiten im, sag ich mal, ganz normalen beruflichen Umfeld. Da sind die Franzosen ja besser aufgestellt als wir in Deutschland. Dementsprechend haben die auch höhere Anteile an Frauen in den Parlamenten. Ich meine aber auch durch die vielen Jahre, die ich das beobachtet habe, auch festgestellt zu haben, dass viele Routinen in der Politik Frauen eher abschrecken als Männer. Also ich meine Sitzungen, die über Stunden gehen, wo jeder noch mal alles irgendwie gesagt haben musste, wo man teilweise auch ohne ein wirkliches Ziel debattiert, also wo einfach, ich sag's mal, boshaft rumgelabert wird, wo dann auch am Ende nicht wirklich was abgebunden wird, wo auch kaum ein Ergebnis rauskommt. Und das ist für viele Männer auch schwer zu ertragen, aber Frauen ertragen das noch weniger. Also die ziehen sich dann noch eher zurück, weil sie einfach keine Lust haben, ihre Freizeit und gerade im wenn man anfängt mit der Politik im ehrenamtlichen Bereich, ist es ja Freizeit, die man aufwendet, das zu tun. Mhm. So, und das ist, da braucht man auch andere Strukturen, die gerade für Frauen, aber eben auch für Männer einfach besser sind. Und das, aus meiner Sicht geht das auch. Also mein Hamburger Landesverband habe ich auch so geführt. Da haben wir in den Parteigremien auf Landesebene ungefähr doppelt so viele Frauen gehabt, wie wir in der Mitgliedschaft hatten. Also sie waren da überproportional vertreten, weil ich irgendwie auch die Gremien anders geführt habe. Ich habe immer darauf Wert gelegt, dass die Zeit wirklich gut eingesetzt wird. Einfach auch aus Respekt vor den Menschen, die sich im Ehrenamt für eine solche Position beworben haben und sich da engagieren wollen.
Wie sehr hat Sie eigentlich geärgert, dass Sie immer wieder aufgetaucht sind im Zusammenhang mit Ihrer Rolle als Frau? Da gibt es diese berühmte Geschichte von 2015, als dann ein Kameramann lange über ihre Beine schwenkt. Dann gibt es eine Geschichte in der Gala, wo es um die drei Engel für Lindner geht, also Coverfotos gibt. Ist das etwas, womit Sie gut zurechtkommen oder wo Sie sagen, um Gottes Willen, da müssen wir uns mal langsam von entfernen?
Also die beiden Beispiele, die Sie genannt haben, mit denen habe ich überhaupt kein Problem. Also der Kameraschwenk, ja, schön und gut, das hätte man so nicht machen müssen, aber ich
mal ganz... Der Chefredakteur hat sich entschuldigt.
Ja, dafür, und das war doch ehrlicherweise in der Situation, wir hatten gerade 2013 die Bundestagswahl verloren, 2014 war kein gutes Jahr für uns, 2015 stand die Bürgerschaftswahl an, es sah echt nicht gut aus, als wir aus der Winterpause kamen. Und natürlich ist es ein Geschenk Gottes, wenn der Chefredakteur der ARD sich entschuldigt für einen Kameraschwenk und sämtliche Medien darüber berichten und sie sämtliche Bürger dieses Landes wissen lassen können, dass sie mit den Beinen jede 5%-Hürde überspringen können, dann ist das natürlich einfach, das muss man dann mitnehmen. So, das war natürlich super für uns, weil das so viel Aufmerksamkeit gebracht hat.
Hat Ihnen das auch Ärger von anderen Frauen eingebracht?
Jeder hat ja gesehen, dass ich da gar nichts dafür konnte. Also ich kann ja nichts dafür, welche Bilder ein Kameramann macht und welche Bilder dann auch die Tagesschau sendet. Also das ist ja jedem klar, dass ich das nicht, ja, da gar nichts mit dazu tun. Ich habe das am Abend ja auch erst gesehen. So, das ist ja nichts, was ich provoziert habe. Ich saß da ja einfach nur. Ich war ja einfach nur da. So.
Das Bild kann auch anders wirken. Wir haben ein Bild von Armin Laschet. Und wenn man Demoskopen fragt, dann hat die eine Situation, das eine Bild des Lächelns bei der Flutkatastrophe möglicherweise die CDU die Bundestagswahl gekostet.
Ja, aber das können Sie ja nicht vergleichen.
Ich will aber nur wissen, wie stark man unter Druck gerät als jemand in der Öffentlichkeit, als Politikerin, als Politiker, wenn es um ein Bild gehen könnte.
Ja, Bilder können eine riesengroße Wirkung haben. Ich hatte da einfach letztendlich das Glück. Und wie gesagt, also ein Bild alleine entscheidet aber auch noch keine Wahl. Also es ist gut, wenn Sie die Aufmerksamkeit bekommen. Das ist total wichtig, wenn Sie gerade außerparlamentarisch sind im Bund und eigentlich sich niemand mehr mit ihnen abgeben will. Und das war die Situation der Freien Demokraten damals im Januar 2015.
Aber da ist es gut ausgegangen, bei Armin Laschet ist es schlecht ausgegangen. Haben Sie mal das Gefühl gehabt, Mitleid mit ihm zu haben, weil diese eine Szene tatsächlich wahlentscheidend sein gewesen
ist? Mitleid ist da nicht die richtige Kategorie, aber natürlich ist das, ja, das ist natürlich irgendwie verhängnisvoll. Der hat da natürlich einfach auch falsch reagiert, dass das natürlich eine solche Auswirkung hat, ist natürlich für so einen kleinen Fehler dann am Ende irgendwo auch ein bisschen bitter. Das muss man schon so sagen. Aber es wäre auch nicht passiert, wäre danach die Kampagne anders weitergegangen. Das muss man auch sagen. Also das alleine war eben auch nicht entscheidend. Das ist schon immer ein bisschen mehr, was dahinter steckt.
Na, trotzdem ist das ja, Sie sind Kommunikationsexpertin, haben wir schon gesagt, ist das ja ein ganz entscheidender Faktor in der Art, wie man mit Medien umgeht, wie man im Zweifelsfall auch mit Öffentlichkeit umgeht. Und Sie sind ja dann ständig als Politikerin unter dem Druck, da nur ja keinen Fehler zu machen. Wie weit akzeptiert man denn in der Wählerschaft einen Fehler? Doch nicht sehr stark.
Also ich glaube, das ist ganz davon abhängig, wie man mit diesem Fehler umgeht. Also das Entscheidende sind in der Regel ja nicht die Fehler, die gemacht werden, sondern ist eigentlich fast ausnahmslos der Umgang mit diesem Fehler. Da haben wir im Wahlkampf einiges erlebt. Also ich glaube, wenn Annalena Baerbock anders mit den Plagiatsvorwürfen umgegangen wäre oder anders mit den Ungereimtheiten in ihrem Lebenslauf, hätte sich das auch anders ausgewirkt. Also es ist immer entscheidend, wie gehen Sie mit einem Fehler um, wie reagieren Sie darauf, wie stützen Sie auch die eigenen Leute. Das ist das Entscheidende, gar nicht der Fehler an sich, fast nie.
Haben Sie konkrete Pläne für das, was Sie in Zukunft machen wollen, für das Buch, was Sie ankündigen für Anfang des Jahres? Da sind wir ja schon mal sehr gespannt, was da noch aus dem Hintergrund der Politik geschildert wird von Ihnen. Wenn Sie jetzt sagen, das will ich jetzt nicht mehr weitermachen, müssen Sie ja sagen, ich will jetzt was anderes machen. Aber was ist das?
Ja, also ich werde jetzt erstmal schreiben. Das Buch soll im April erscheinen. Und dann werde ich wieder selbstständig sein. Also ich möchte meine Freiheit zurückhaben. Ich werde mich auf gar keinen Fall in irgendein Anstellungsverhältnis bringen lassen, sondern werde, so wie ich das auch vor der Politik gemacht habe, wieder freiberuflich unterwegs sein, Projekte machen, auf die ich Lust habe, mir die Zeit einteilen können. Also ich werde arbeiten müssen und auch wollen, also, und kann da auch viel arbeiten, das ist gar nicht mein Problem, aber ich will es frei und selbstbestimmt tun.
Wir haben jetzt viel über die Schwierigkeiten in der Politik, über den Stress, über die persönliche Anspannung gesprochen. Was werden Sie denn vermissen?
Auf jeden Fall mein Team im Bundestagsbüro. Also das war eine super Zusammenarbeit. Wenn ich dahin kam, ging die Sonne auf. Also es war wirklich, wirklich schön. Und da gibt es die Menschen aus meinem Team, aber auch die einige Kollegen aus der Fraktion, auch Kollegen aus anderen Fraktionen, mit denen man gute Kontakte aufgebaut hat. Die werde ich natürlich vermissen. Aber ich bin ja nicht aus der Welt. Also ich werde sicherlich häufiger in Berlin sein und mal vorbeischauen. Und da wird man sich auch immer wieder über den Weg laufen.
Können Sie sich dann auch vom Kopf her von Politik trennen? Oder werden Sie weiter lesen, Agenturen gucken, sagen, Mensch, da hätte man aber etwas anders machen müssen?
Ja, ich bin ein politischer Mensch, das werde ich auch bleiben. Und ich habe auch tatsächlich vor, mich doch immer noch mal irgendwie zu Wort zu melden und auch noch mal meine Sicht der Dinge zu schildern. Das, glaube ich, davon werde ich nicht ganz lassen können.
Werden wir irgendwann Katja Suding wieder in der Politik erleben?
Ich glaube, nein.
Dann muss ich ein Zitat von Ihnen vorlesen. Die Leute glauben, dass sie viel über mich wissen, dabei gebe ich wenig über sie, über mich preis. Das stimmt für dieses Gespräch nicht. Ganz herzlichen Dank, dass ihr bei mir war. Dankeschön.
Danke Ihnen.